Deutschlandfunk, Europa heute.
Die Grenzen von Mitgliedstaaten sind EU-Grenzen, Zitat Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission. In der letzten Woche haben die Abgeordneten des Europäischen Parlaments ihr das Vertrauen ausgesprochen. Sie bleibt an der Spitze der Kommission. In ihrer Rede hatte von der Leyen zuvor unter anderem versprochen, die EU-Außengrenzen besser schützen zu wollen und das Frontex-Personal zu verdreifachen.
We should always keep in mind, a member state's border is a European border. And we will do everything we can to make them stronger. And this is part of the reason why we must strengthen Frontex, to make it more effective while fully respecting fundamental rights. I will propose to triple the number of European border and coast guards to 30,000.
30.000 Frauen und Männer bei Frontex, eine imposante Zahl, zumal für eine Behörde, die zwischenzeitlich in Verruf kam, weil sie wenig transparent arbeitete. Raphael Bosson von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik kennt Frontex und die EU-Flüchtlingspolitik trotzdem ganz genau. Mit ihm habe ich vor der Sendung versucht, Licht ins Dunkelfeld der EU-Grenzsicherung zu bringen. Zunächst habe ich Raphael Bosson gefragt, was von der Ankündigung der Kommissionspräsidentin zu halten ist, Frontex so massiv zu stärken.
Also ich denke, das ist eher symbolisch. Das hatte auch schon die CDU in ihrem Wahlprogramm und ist auch immer wieder so ein Evergreen. Hatten wir letzte Legislaturperiode schon mit dem Aufstocken auf 10.000. Jetzt sollen es 30.000 werden. In der Praxis ist aber man wirklich auch noch weit weg von der Umsetzung der vorherigen Ziele. Und die bisher eingestellten neuen Frontex-Beamten müssen tatsächlich auch noch verstärkt von den Mitgliedstaaten angefordert werden. Also ja, grundsätzlich kann man sicherlich dafür eintreten, dass Frontex noch ausgebaut werden soll, dass insgesamt das europäische Asyl- wie Grenzschutzregime noch stärker europäisiert werden sollte. Aber diese reinen Zahlenziele, insbesondere die Aufstockung von der Personenstärke von Frontex, ist jetzt aus der fachlichen Sicht nicht unbedingt das, was so am wichtigsten erscheint.
Was macht Frontex bisher und was soll Frontex in Zukunft an den EU-Außengrenzen leisten?
Also das Frontex-Mandat, was in der letzten Legislaturperiode mehrfach erweitert worden ist, soll ja erstmal gleich bleiben. Das heißt, keine neuen Befugnisse. Frontex hat aber jetzt schon auf dem Papier eine Menge an Möglichkeiten. Zum einen die Mitgliedstaaten dann bei der konkreten Grenzsicherung zu unterstützen. Allerdings nur, wenn die Mitgliedstaaten das auch anfordern. Aber darüber hinaus hat Frontex auch eine Reihe von Aufgaben in der europäischen Nachbarschaft hinzubekommen. Also, dass man jetzt zum Beispiel sogenannte Statusabkommen mit Drittstaaten macht und Frontex direkt vor Ort dort operieren kann. Und das allerletzte und vielleicht das Wichtigste, aber für die Öffentlichkeit am wenigsten bekannte, ist, dass Frontex auch die Mitgliedstaaten überwachen soll, wie die ihre Aufgaben wahrnehmen.
Es gibt ein Phänomen, das genau genommen gar nicht so neu ist, von dem jetzt aber immer wieder die Rede ist, von dem auch von der Leyen in Straßburg gesprochen hatte. Ich denke, instrumentalisierte Migration ist der Begriff dafür. Wird das die Aufgaben von Frontex aus Ihrer Sicht verändern?
Nicht direkt. Also das ist wiederum, und da hatte ich ja schon drauf angespielt, erstmal in der Verantwortung der Mitgliedstaaten zu sagen, was genau wie mit welcher Schärfe auch an den Grenzen gemacht wird. Und dann kann Frontex hinzukommen, wenn sie Unterstützung leisten sollen. Frontex kann das auch anbieten, kann auch ermahnen, aber letztlich bleibt es bei den Mitgliedstaaten. Und da ist eben der Hund begraben. Das heißt also, je nachdem, wie man das eben auslegt, ist es möglich mittlerweile oder zumindest mit dem neuen Rechtspaket, dass man in solchen Fällen ab 2026 die Grenzen zunehmend schließt, aber nicht vollkommen schließt, Asylverfahren einschränkt, stärker kontrolliert. Aber das machen ja schon einige Mitgliedstaaten jetzt und insbesondere Polen, die baltischen Staaten und letzt auch Finnland. Und bei all diesen Aktivitäten ist Frontex nur sehr wenig dabei, weil es eben auch zumindest in einigen Fällen ja wahrscheinlich rechtswidrig ist oder hart an der Grenze des Geltenden ist. Aber eigentlich eher rechtswidrig ist. Kurzum, Frontex kann in solchen Lagen auch unterstützen, aber dann sind auch alle europäischen Vorgaben zu beachten. Und genau das scheinen eben einige Mitgliedstaaten nicht unbedingt zu wollen.
Das ist eine Sache, die rechtliche Lage. Die andere Sache ist das Geld. Grenzsicherung kostet eine Menge Geld, gerade zum Beispiel für die kleinen baltischen Staaten oder auch so ein Land wie Finnland, das eine sehr lange Außengrenze hat zu Russland. Ist die instrumentalisierte Migration möglicherweise ein Argument dafür? Da geht es ja darum, dass Flüchtlinge sozusagen staatlich geschleust über EU-Außengrenzen geschickt werden. Ein Argument dafür zu sagen, hey, die Europäische Union muss uns da auch finanziell sehr viel stärker unterstützen, als das in der Vergangenheit der Fall war?
Ja, das wird immer wieder angebracht und die EU hat sich auch in dieser Richtung bewegt. Also die entsprechenden Förder- und Unterstützungsprogramme sind aufgestockt worden. Aber es gibt wieder ein Aber zu beachten. Das ist nämlich erstmal die Frage, ob man mit diesen Geldern tatsächlich physische Grenzschutzeinrichtungen bauen kann. Das hat die Kommission in der Vergangenheit bisher verneint. Also keine Mauern, keine Zäune, die direkt durch die EU finanziert werden, sondern in Anführungszeichen nur, sagen wir mal, technische Unterstützungsmaßnahmen hinter der Grenze, Autos, auch Sensoren und solche Dinge. Ob das dann in der Praxis so einen großen Unterschied macht, na gut, das ist wieder so eine Frage, aber sagen wir mal, zumindest symbolisch sollte es bisher nicht so sein, dass Zäune, wie zum Beispiel das Polen nach Belarus hingebaut hat, direkt EU-finanziert sind.
Da passiert sehr, sehr viel gleichzeitig. Frontex hat man gerade in der Vergangenheit auch vorgeworfen, zu wenig transparent zu sein. Sind da tatsächlich Fortschritte gemacht worden und gibt es inzwischen den Vorsatz, auch an die Öffentlichkeit zu gehen, zu erklären, was man macht?
Also es ist schon besser geworden. Es ist sicherlich immer noch umstritten. Und die Praxis, sagen wir mal, Dokumente freizugeben, ist immer noch, sagen wir mal, ausbaufähig auf jeden Fall. Aber auf der Verbesserungsseite kann man schon sagen, dass der neue Direktor, Herr Leitens, nicht in allen Belangen, aber doch einigen Belangen, sagen wir mal, dem Anspruch gerecht geworden ist, besser zu kommunizieren, auch wirklich die Wahrung von Grundrechten stärker zu priorisieren. Und damit auch im Vergleich, gerade auch zu einigen Mitgliedstaaten, was ich ja schon gesagt habe, besser dazustehen.
Lassen Sie uns bei Transparenz bleiben, aber noch in einem zweiten Seil auf einen anderen Begriff eingehen, Schengen nämlich. Es gibt da ja viele Unklarheiten, Schengen wird immer wieder genannt. Das ist aber nicht ganz deckungsgleich mit der Europäischen Union. Haben viele Unklarheiten, wenn es um Schengen sich dreht, damit immer noch zu tun?
Ja, zum Teil. Also Schengen ist als Rechtsrahmen vor der Europäischen Union entstanden, schon in den 1980ern. Und dann in der komplizierten Geschichte immer weiter ausgeweitet worden, ab den 1990ern auch in den allermeisten Bereichen direkt in EU-Recht überführt worden. Aber eben aber auch damals mit so diesem Sonderregime, dass einige Schengen-Mitglieder nicht EU-Mitglieder sind und wiederum andere neu hinzugekommene EU-Mitglieder, es war ja EU-Erweiterungszeit in den 2000ern, noch nicht oder erst jetzt Schengen-Mitglieder sind. Also das ist so eine Unschärfe, die da bleibt.
Lassen Sie uns auf das ganz einfache Prinzip zurückkehren bei Schengen. Kontrollen an den EU-Außengrenzen, aber keine Kontrollen an den Binnengrenzen. Das ist das Prinzip. Dieses Prinzip ist eigentlich die Regel, aber führt das nicht auch in die Irre? Denn die Ausnahmen, gerade wenn man Deutschland betrachtet, dominieren ja.
Ja, das ist leider ein strukturelles Problem seit vielen, vielen Jahren. Es ist jetzt wieder in das Bewusstsein gerückt im Rahmen der Europameisterschaften. Aber mal kurz zusammengefasst ist es so, dass das geltende Schengen-Recht durchaus Möglichkeiten für Binnengrenzkontrollen bietet. Aber, und das große Aber ist, sie sollten eben zeitlich oder anlassbezogen begrenzt sein. Und es ist also vollkommen in Ordnung für sowas wie die EM oder die Olympischen Spiele, solche Kontrollen durchzuführen. Es gibt auch ein Regime für, sagen wir mal, längerfristige Krisen, wie es damals in der Migrationskrise der Fall war, 2015-16. Aber dieses sollte eigentlich nach maximal 2 Jahren dann irgendwann wieder in den Normalfall überführt werden. Wir haben es nie geschafft, aus diesem Sonderregime wieder rauszukommen. Und das ist vor allem durch Deutschland, Frankreich, aber auch durch Österreich und einige skandinavische Staaten so entschieden worden. Und definitiv nicht so EU-rechtskonform. Nur haben wir uns irgendwie daran gewöhnt. Und wir, sagen wir mal, die EU-Kommission traut sich nicht, da ein Vertragsverletzungsverfahren zu machen. im Alltag ist es auch nicht so schlimm, wie es manche ursprünglich befürchtet haben. Trotzdem, es bleibt dabei, es ist eigentlich rechtswidrig. Und irgendwann muss die Politik auch in Deutschland den Mut finden zu sagen, das ist ein Sonderregime und irgendwann müssen wir den Ausstieg schaffen. Das ist das Ziel.
Bundeskanzler Scholz hat letzte Woche genau das Gegenteil gemacht. In einem Interview hat er gesagt, dass die Kontrollen aufrechterhalten werden sollen. Wann fährt Deutschland oder fährt die Bundesregierung damit sicher gegen die Wand? Wann gibt es ein Vertragsverletzungsverfahren? Wann ist damit zu rechnen?
Tja, gute Frage. Also es hätte Vertragsverletzungsverfahren schon seit 2017, 18 geben können. Und bisher gab es keins. Also wir werden sehen, ob die neue EU-Kommission sich mehr traut, aus der Deckung zu kommen. Was jetzt auch anders ist, ist, dass man damals in der letzten Legislaturperiode noch drauf gesetzt hat, eine Schengen-Reform zu verabschieden, dann zu sagen, okay, also solange wir diese Reform verhandeln, machen wir keine Vertragsverletzungsverfahren und dann haben wir ein neues Regime. Und dann kam ja noch Corona, also vieles zwischendrauf. Aber jetzt haben wir eine Reform verabschiedet am Ende der letzten, also im April. Und mit dieser Reform sollte eben ein neues Reglement gelten. Also ja, nach wie vor, Binnengrenzkontrollen sind möglich. Sie sind sogar auch etwas länger möglich als in der Vergangenheit. Aber sie müssen stringent begründet werden und als letztes Mittel der Wahl gelten. Und das kann ich jetzt auch in der aktuellen deutschen Rhetorik nicht erkennen. Also, ich würde schon sagen, dass wenn die Europäische Kommission sich trauen würde, zu sagen, jetzt haben wir ein neues Regime, es gelten neue Regeln demnächst, jetzt gilt es, das auch durchzusetzen, dass wir dann in ein, zwei Jahren vielleicht wirklich zu dem Punkt von Vertragsverletzungsverfahren kommen oder eben auch in der deutschen Politik oder in europäischen Nachbarländern, die das machen, dann auch ein Umdenken stattgefunden hat.
Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Informationen. Das war Raphael Besson von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Und das Gespräch mit ihm habe ich vor der Sendung aufgezeichnet.